Der Klimawandel stellt, allen seriösen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Trotz, für viele noch eine Glaubensfrage dar, von der man hofft, man müsse sie nur heftig genug ignorieren. Stefan Walli sprach vor einer Montagsrunde im Rahmen der Klimapartnerschaft 2050 des Landes Salzburg mit der Klimawissenschaftlerin Renate Christ und dem Hamburger Umweltjournalisten Christopher Schrader über den aktuellen Bericht und die Warnungen des International Panel on Climate Change.
Renate Christ hat für das Intergovernmental Panel on Climate Change das Sekretariat geleitet und kennt das Innenleben und kann uns sagen, ob denn diese Organisation ernst zu nehmen ist. Liebe Renate Christ, Intergovernmental Panel on Climate Change, was ist das eigentlich?
Das Intergovernmental Panel on Climate Change wurde vor mittlerweile 30 Jahren von der UNO-Generalversammlung beauftragt, einen Bericht über die Gefahren der Klimaänderung herzustellen, sozusagen als Grundlage dafür, ist eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft notwendig. Brauchen wir eine globale Klimakonvention? Basierend auf dem ersten Bericht von diesem Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, aufbauend auf diesem Bericht, wurde eben dann die Verhandlungen für die Klimakonvention ins Leben gerufen. An diesem Bericht haben einige hunderte Experten von der ganzen Welt, von allen Regionen gearbeitet. Und was das IPCC macht, ist nicht eigene Forschung, sondern sie analysieren die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema. Das heißt, es sind einige tausend wissenschaftliche Artikel, die eben auf ihre Plausibilität, auf ihre Aussagekraft, auf ihre wissenschaftliche Qualität überprüft werden und dann zusammengefasst werden.
Das heißt, wir haben es hier nicht mit Spekulationen zu tun, sondern das ist eher zurückhaltend, sehr seriöse Faktensuche?
Es ist eine sehr, sehr seriöse Faktensuche. Auch Experten, die nicht als Autoren mitarbeiten, können ihre Kommentare abgeben, können noch darauf hinweisen, hoppala, hier sind gewisse Publikationen noch zu berücksichtigen. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr rigoroser Prozess und die Regierungen, alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind Mitglieder vom IPCC, sind sozusagen die Auftraggeber. Diese Auftraggeber haben das Summary für Policymakers gemeinsam mit den Autoren verabschiedet.
Okay, klingt kompliziert, aber seriös. Nehmen wir das also ernst, was da präsentiert wurde? Wenn man einige Überschriften heute liest, dramatisch.
Es ist tatsächlich dramatisch. Was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, dass die Wissenschaftler wirklich die Auswirkungen sehr, sehr klar unterscheiden können. Ein Beispiel. Wir haben jetzt schon das Problem, dass wir also im Sommer keine Eisbedeckung oder sehr, sehr wenig Eisbedeckung in der Arktis haben. Bei einer Erwärmung von 1,5 Grad hat man einmal in 100 Jahren einen völlig eisfreien Sommer in der Antarktis. Bei 2 Grad hat man es alle 10 Jahre. Das sind schon dramatische Unterschiede. Ähnliche Dinge gelten für Ernteausfälle, nicht nur in Gegenden, die weit weg sind, sondern der Mittelmeerraum wird explizit genannt, zentraleuropäischer Raum, wo wirklich es zu einer massiven Verschlechterung kommt, wenn wir von 1,5 auf 2 Grad gehen.
1,5 Grad, noch ein zusätzliches Grad Wärme. Auf den ersten Blick erscheint es nicht dramatisch. Ernteausfälle hier, vielleicht bessere Ernten da. Vielen Menschen fällt es oft schwer zu sehen, was jetzt wirklich das große Problem ist an einem Grad. Können Sie das etwas greifbarer machen?
Wir haben in diesem Sommer, war zwar ein wunderschöner, sehr heißer Sommer, immer wieder Überflutungen, Dürreereignisse, lang andauernde Perioden ohne Niederschläge. Derartige Situationen werden sich einfach noch mehr verschärfen, noch häufiger auftreten, noch mehr Leute betreffen. Vielleicht sind wir im Moment noch nicht so direkt betroffen, aber gerade zum Beispiel der Mittelmeerraum ist ein Raum, der von Dürre oder von zu geringen Niederschlägen sehr, sehr stark betroffen ist und noch stärker betroffen sein wird.
Wenn so dramatische Auswirkungen sind, ist es oft eine Frage, warum die Öffentlichkeit darauf nicht stärker reagiert, warum es nicht mehr Diskussionen gibt. Wahrscheinlich auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern wird kaum einer zuletzt bei einem Kaltgetränk abends über den Klimawandel großartig geredet haben. Christopher Schrader, als Journalist beschäftigen Sie sich damit, auf die öffentliche Meinung einzuwirken, Informationen für solche Debatten zur Verfügung zu stellen. Was ist Ihre Erfahrung, wie die Öffentlichkeit mit solchen Berichten umgeht?
Na, die werden schon wahrgenommen, gelesen, im Fernsehen gesehen. Dann schüttelt man vielleicht den Kopf und dann kommt irgendwas anderes, was man dann doch noch wichtiger findet. Es ist auch unbequem, sich damit zu beschäftigen, weil irgendwie weiß man ja, der Lebensstil, den wir in den westlichen Ländern haben, trägt dazu bei, dass die Welt sich so erwärmt hat. Und zwar schon seitdem die Industrialisierung ja hier in Europa begonnen hat, in Deutschland mehr als in Österreich und in Großbritannien noch mehr als in Deutschland, aber jedenfalls in Europa und in Nordamerika, aber nicht in Afrika und nicht in Asien. Dieses Wissen, das ist ja kein richtiges Wissen, das ist ein Ahnen, das möchten die Leute dann auch nicht unbedingt an sich ranlassen. Wir blenden das aus, es gibt auch Sachen, die wir dann wichtiger finden. Es gibt in der Psychologie eine Theorie, die heißt The Finite Pool of Worry. Also wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Dingen, über die wir uns richtig Sorgen machen können. Und das ist meistens davon eingenommen, dass es der Job vielleicht nicht ganz so sicher ist. Und dann, wenn man Kinder hat, die Teenager sind, was die wohl gerade machen und die Migranten, die hochgepusht worden sind als große Sorge. Und dann ist für sowas wie den Klimawandel kein Platz mehr.
Das klingt jetzt aber relativ bedrohlich, weil natürlich bestimmte Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um Kinder, die Teenager sind, sowas wird es immer wieder geben. Gibt es sowas wie ein Rezept oder Erfahrung aus der journalistischen Arbeit, wann es wirklich gelingt, Menschen zu bewegen, sich mit dem Thema systematisch und nachhaltig auseinanderzusetzen?
Dieser Sommer war kein schlechtes Beispiel. Er war so heiß, dass er zwar keine Rekorde gebrochen hat, aber es war eben sehr lange sehr heiß und es gab eine sehr lange Dürre. Dann gab es Waldbrände dadurch. Das war sehr bedrohlich und zwar auch in Mitteleuropa, wo wir das nicht so gewohnt sind. Noch viel schlimmer in Südeuropa, Portugal und in der Provence, in Südfrankreich. In diese nachrichtenreiche Zeit platzte dann eine Studie rein, die sagte, das kann alles noch viel schlimmer werden. Es kann sein, dass wir eine Schwelle überschreiten, sodass wir in einer Welt landen, wo wir überhaupt nie wieder abkühlen können, wo sich irgendwas fundamental ändert in unserem Lebensumfeld. In Deutschland traf das dann gleichzeitig auf die Kohledebatte. Da ist ja dieser Wald an einer Braunkohlegrube in Nordrhein-Westfalen, das gerodet werden sollte. Dafür hat der Stromversorger RWE schon alle Genehmigungen. Es gab aber Besetzer, die Baumhäuser gebaut hatten. Dann wurde das geräumt. Dann ist da ein Kollege von einer Hängebrücke runtergefallen und zu Tode gekommen. Schließlich hat das Verwaltungsgericht gesagt, jetzt ist mal Schluss. Wir müssen das in Ruhe entscheiden. Und wenn ihr hier das abholzt, dann sind Fakten geschaffen und ihr könnt nicht mehr zurück. Das Ganze hat vor einer riesigen Bewegung, Mobilisierung von Menschen stattgefunden, die erkannt haben, wenn wir die Kohle einfach so weiterverfeuern, wie wir es bisher getan haben, dann schießen wir an allen Möglichkeiten vorbei, den Klimawandel und die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Diese Auseinandersetzungen um den Forst, kann das sowas wie ein auslösender Moment sein, dass der Klimaschutz eine soziale Bewegung auslöst? Hat es das schon gegeben, dass rund um dieses Thema derartige Mobilisierung stattgefunden
hat? Also die Deutschen sind ja berüchtigt dafür in anderen Teilen Europas, dass sie so eine komische Position zur Atomkraft haben. Ich halte die selbst für richtig, die wird bloß nicht geteilt. Aber die Deutschen haben, sagen, mit dem Abschaffen einer bestimmten Energietechnik haben die Deutschen Erfahrung. Und wenn sich diese Erfahrung jetzt von der Atomkraft auf die Kohlekraft überträgt, dann ist da schon Kraft drin. Ich glaube, das ist allmählich auch so weit, dass das so eine Volksbewegung wird, dass man sagt, die Kohle muss jetzt mal weg. Es ist dann wichtig aber, dass man da nicht stehen bleibt, dass man sagt, jetzt haben wir die Kohle weg und jetzt ist alles gut. Da ist noch nicht alles gut. Ein sehr interessanter Satz sagte der Leiter der einen Arbeitsgruppe, das ist ein Schotte namens Jim Skear, der sagte, wir müssen die Vokabel oder streichen. Können nicht mehr sagen, wir machen das oder das oder das. Wir müssen immer uns sagen, wir müssen das und das und das. Wir können vielleicht noch so ein bisschen verteilen, ob wir davon mehr und da davon mehr haben wollen. Wir brauchen das alles. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir, wenn wir die Kohle weggekriegt haben sollten, dass wir dann aufhören und sagen, jetzt ist alles gut. Und der Kampf wird auch noch schwer. Das ist nicht so, dass das jetzt bald in Sicht ist.
Renate Christ hat den Bericht jetzt schon angesprochen und ein bisschen in die Details. Als jemand, der sich mit dem Klimawandel grundsätzlich beschäftigt, kenne ich ganz andere Zahlen von Grad. Da redet man von 3 Grad, Paris war 2 Grad. Wir reden jetzt über dramatische Auswirkungen von 1,5 Grad. Wenn nichts Dramatisches passiert oder wenn es kein Umdenken der Regierungen und der Bevölkerungen gibt, in welche Richtung marschiert der Planet eigentlich zurzeit?
Es werden auch Szenarien zitiert in dem Bericht, wenn wir alle Verpflichtungen, die unter dem Paris-Abkommen vorgelegt worden sind. Wenn alle diese Verpflichtungen wirklich eingehalten werden, dann marschieren wir im Jahr 2100 Richtung 3 Grad. Das ist aber nicht das Ende. Das heißt also, nach 2100 wird sich die Erde unter diesen Bedingungen weiter erwärmen.
Das heißt, ich das zusammenfasse, auch nicht, wenn wir nichts tun, sondern wenn wir nur die Versprechen einhalten, die wir schon gegeben haben, ist es trotzdem 3 Grad.
Wenn wir nur die Versprechen einhalten, die wir gegeben haben, wird es 2100 3 Grad, aber das ist noch nicht das Ende, sondern es wird sich dann noch weiter erwärmen. Die meisten Szenarien gehen immer bis 2100. Man hat dann ja nicht notwendigerweise eine Stabilisierung des gesamten Systems.
Jetzt brauche ich eine Lösung. Und zwar die Lösung, die natürlich am schönsten wäre, wäre eine technische Lösung. Könnten wir nicht CO2 aus der Atmosphäre pumpen? Gibt es nicht neue Technologien, die auf Knopfdruck das Problem lösen? Zeichnet sich da irgendwas ab,
was uns wirklich hilft? Es gibt viele Technologien, die uns rausbringen aus fossilen Brennstoffen. Ich meine, die Lösung heißt Effizienz, weniger Energieverbrauch, raus aus den fossilen Brennstoffen. Und Sie haben im James Key gerade zitiert, es geht jetzt nicht mehr darum, eine effizientere Ölheizung zu kaufen oder ein effizienteres Auto. Es geht wirklich klar darum, keine fossilen Treibstoffe mehr für derartige Dinge zu verbrennen. Es gibt ganz wenige Anwendungen, wo man das noch braucht. Aber wirklich die Alternativen, die CO2-freien Alternativen implementieren und das im großen Stil. Nicht hier ein Pilotprojekt oder dort irgendeine freiwillige Maßnahme. Es muss wirklich im großen Stil sein. Und Sie haben zuerst angesprochen, diese Bewegung rund um die Kohle. Ich habe etwas Interessantes beim letzten Klimagipfel in Bonn beobachtet. Da war ja gerade die Ankündigung von Präsident Trump, dass sie aus dem Pariser Abkommen aussteigen werden. Und das Interessante war, dass sich eine unheimliche Bewegung gegen diese Entscheidung in Amerika entwickelt hat, auf Bundesstaatenebene, auf Städteebene, die sagen, wir sind am richtigen Weg und wir machen trotzdem weiter. Und da passiert einfach wahnsinnig viel in dieser Richtung. Da passiert im Verkehrssektor viel, Siedlungssektor, da passiert im Energiesektor sehr viel. Es kann schon ein Momentum geben, nur es muss halt, wie Sie sagen, es geht nicht mehr entweder oder, es müssen wirklich sozusagen alle Maßnahmen, all hands on deck, würde man sagen, wenn man Segler ist.
Christopher Schrader, im Hintergrund ist natürlich auch sehr viel an internationaler Politik, an der Notwendigkeit, Partner in anderen Regierungen zu finden. Es gibt so ein bisschen ein Gefühl, warum soll jetzt ich ausgerechnet auf diesen Flug verzichten, wenn in den USA Donald Trump Präsident ist? Was sagen Sie mir dann?
Ja, dass Sie wahrscheinlich noch bessere Ausreden finden könnten, aber es gibt immer Ausreden. Das muss man sich mal klar machen. Man hat ja Wünsche auf verschiedenen Ebenen. Man hat sozusagen einen, möchte gerne nach Las Vegas, dann kann man sagen, nee, ich möchte aber nicht auch CO2 sparen. Und dann kann man das abwägen miteinander. Dann macht man mit sich selber einen Handel vielleicht. Donald Trump ist für die USA ein ganz fürchterlicher Präsident. Fürs Klima ist es noch nicht so schlimm. Das kommt vielleicht noch. Aber tatsächlich hat sich mehr als die Hälfte seines Landes von dieser Politik, die er da machen will, losgesagt oder hat gesagt, wir machen die Politik weiter, die Obama begonnen hat. Das ist sozusagen die wirtschaftlich potentere Hälfte. Allein Kalifornien ist dabei. Das ist für sich genommen, glaube ich, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das sollte man nicht abschreiben. Tatsächlich ist es so, dass die USA praktisch völlig isoliert dastehen. Es gibt ein paar andere Staaten noch, die ihre eigenen Interessen haben. Natürlich Saudi-Arabien zum Beispiel. Für die ist 1,5 Grad eine ganz schlechte Geschichte, weil das eigentlich heißt, dass sie ihr Öl nicht mehr verkaufen können. Das muss man ernst nehmen, weil dann ein großes Land plötzlich ohne Erwerbsquelle dasteht. Das kann man ja eigentlich auch nicht wollen. Also muss man auch Saudi-Arabien verstehen und helfen. Man kann das nicht einfach ausgrenzen. Aber sonst gibt es viele Koalitionen und viele Länder auch, die das alles unglaublich ernst nehmen, weil ihnen das Wasser wirklich tatsächlich bis zum Hals steht. Die kleinen Inselstaaten in der Südsee, für die ist das eine Frage von Leben und Tod.